Schön, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Das freut mich. Und ich möchte euch auch nochmal herzlich grüßen mit einem schönen guten Morgen. Die anderen Grüße, die ich mir so ein bisschen zurechtgelegt hatte, die hat Stefan alle schon gesagt. Das ist klasse, er hat da gut vorgearbeitet. Sodass ich eigentlich gleich zum Thema kommen darf. Ich habe heute mal ein Thema mitgebracht. Das ist vielleicht nicht besonders schön, aber sehr verbreitet. Es geht um Zweifel. Wen befallen nicht manchmal Zweifel? Manchmal zweifelt man an sich selbst, ob ich das kann, ob das gut geht, ob das richtig ist. Manchmal an anderen, wie kennen die nur? Das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich nicht. All das ist nicht neu, das gab es schon immer. Und auch hier zeigt uns die Bibel beispielhaft Situationen und gibt uns Hilfe, damit umzugehen. Lasst uns heute einmal auf das vielleicht bekannteste Beispiel blicken, auf den Jünger Thomas, der gern auch der ungläubige Thomas genannt wird. Das ist zwar zu Unrecht, wie uns das Lukas-Evangelium beschreibt, aber es wird ja gerne mal so gemacht. Ja, es geht um die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Lasst uns dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 19, also Vers 19, 20 und 24, 25 lesen. Johannesevangelium, Kapitel 20. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Hände, seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwidert: Erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Ja, der ungläubige Thomas, der hat aber auch Pech. Er hat's verpasst, als der Herr Jesus, als der Auferstandene, den anderen Jüngern schon einmal erschienen ist. Es ist ja auch wirklich nicht alltäglich, dass ein Gekreuzigter plötzlich wieder gesund und munter erscheint. Und zwar leibhaftig, nicht im Traum oder so. Die anderen Jünger erzählen ihm das, sicherlich ziemlich aufgeregt und mit Begeisterung, aber ihm ist das zu unwahrscheinlich. Er kann das nicht glauben. Er sagt aber nicht: So ein Blödsinn, sondern er sagt sinngemäß: Das kann doch nicht wahr sein, das muss ich sehen. Er zweifelt, auch wenn da 10 zuverlässige Zeugen stehen. Er kann's nicht glauben und fordert einen Beweis. Ist das schlimm? Ist das unnormal? Ich denke nicht. Vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Einschub über Zweifel an sich. Es gibt mindestens 2 verschiedene Arten von Zweifel. Es gibt den menschlichen Zweifel, der eine Art Misstrauen ist und es genauer wissen will. Deshalb fordert er Beweise. Eine Auskunft allein genügt ihm nicht. Er will es selber sehen. Das macht nicht glücklich, wie Jesus sagt, aber das hat durchaus auch was für sich. Nennen wir es mal den menschlichen Zweifel. Und es gibt den anderen, den teuflischen Zweifel. Er gründet sich vor allem auf ein Wörtchen, wahrscheinlich das teuflischste Wort, was es überhaupt gibt. Das Wort sollte. Sollte Gott gesagt haben. Diese vier Worte haben den Menschen, ja, der Menschheit, das Paradies verdorben, ja, zerstört. Weil Eva sich an diesem Punkt hat in Zweifel stürzen lassen, ob man es mit Gottes klarem Gebot wirklich so ernst nehmen muss, und hat von der ausdrücklich verbotenen Frucht genommen und gegessen. Wir kennen das. Der verhängnisvolle Sündenfall sollte Gott gesagt haben. Gott wird in Frage gestellt. Was bleibt dann überhaupt noch, wenn du Gott in Frage stellst, wegleugnest? Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, ein bisschen Spaß, solange du Geld hast und gesund bist. Und dann? Die Welt hat nicht viel zu bieten, wenn du Gott wegleugnest. Gegen diesen wahrhaft teuflischen Zweifel sollte man sich mit aller Macht, das heißt im Namen Jesus, wehren. Aber kommen wir zurück zum menschlichen Zweifel. Zweifel sind normal. Jeder Mensch hat Zweifel, manchmal an anderen, manchmal an sich selber, manchmal auch an seinem Glauben. Kann denn das alles wirklich so sein, mit Kreuz und Tod und Auferstehung Jesu, mit leibhaftiger Himmelfahrt und Wiederkunft? Es ist ja schon recht fantastisch. Kann einem da nicht recht schnell Zweifel befallen? Noch dazu, wenn man vielleicht auf Widerspruch trifft. Die Jünger alle, außer Thomas, haben den auferstandenen Herrn gesehen und erzählen das. Doch er kann es nicht glauben. Er fordert Beweise. Na, aber sowas sagen wir heute. Aber zu der Zeit, in der Situation, war das da nicht eine ganz angemessene Reaktion? Ich sage mal, der Zweifel, der es ganz genau wissen will, führt zu ungeahnter Einsicht. Also, das ist durchaus eine ganz positive Seite, wenn Zweifel zu besserer Erkenntnis führt. Und wie reagiert Jesus? Mit Schimpfen? Mit Vorwürfen? Schauen wir wieder in die Bibel. Johannes 20 ab Vers 26. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hier auf die Stelle und zieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Hat Jesus geschimpft? Aber Thomas, was bist du kleingläubig? Das hätte ich aber nicht gedacht. Keineswegs. Jesus führt genau den Beweis, den Thomas vorher in spontaner Äußerung verlangt hat. Erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Jesus diskutiert nicht. Er beweist. Jesus ist echt. Er ist 100%ig zuverlässig in allem, was er sagt. Und Jesus kommt ohne Umschweife zur Sache. Leg deinen Finger hier auf die Stelle und zieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Das ist ein so ganz ungeheuer wichtiger Satz. Und zwar, wenn man mal ein Stück weiter denkt. Lasst uns mal versuchen, ein bisschen wegzuschauen von dem Jünger Thomas, der hier aufgeklärt wird, sondern lasst uns mal auf den Zeitpunkt schauen, an dem das alles passiert. Auf den Zeitpunkt dieser Begegnung, wo Jesus sagt, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also schauen wir mal weniger auf Thomas, sondern auf diesen Umstand. Hier, an der Stelle, kann Jesus zu Thomas sagen, gib deine Hand her und du legst sie in meine Seite und so weiter. Aber die Zeit des persönlichen Sehens und Anfassens ist so gut wie vorbei. Jesus ist im Begriff zu gehen und von dem Moment an gilt das Wort, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das gilt ab jetzt. Das ist die Zukunft. Und das wird jetzt überlebensnotwendig sein. Die Zeit des Sehens, des persönlichen Kontakts ist vorbei. Jetzt muss der Glaube über die Zweifel siegen. Jetzt muss der Glaube über die Zweifel siegen. Da finde ich die Reaktion des Thomas so überaus bewegend im Vers 28. Es kommt nur so aus ihm heraus. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das kann man nicht einfach so lesen, so la la la. Thomas ist überwältigt. Hinter Herr müssten vielleicht 5 Ausrufezeichen stehen und hinter Gott 10. Er ist völlig fertig, im tiefsten Inneren überwältigt. Mein Herr und mein Gott, das ist Anbetung. Er sagt eben nicht, lieber Meister oder lieber Rabbi, nein, mein Gott. Das ist hier ganz wichtig. Es geht um den Messias, nicht um den Sohn der Maria. Dann erst redet Jesus zu ihm, nochmal Vers 29, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Den Zweifel von Thomas hat Jesus durch Beweis überwunden. Aber die Zeit ist eben nun zu Ende. Ab jetzt gilt, glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas ist dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet und das hat ihn total überwältigt. Für uns gilt jetzt, was Johannes im Kapitel 20 ab den Versen 30 aufgeschrieben hat. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Gemeint ist das ewige Leben im Himmel, im Gegensatz zum ewigen Tod, den zum Beispiel der reiche Kaufmann in der Geschichte mit Lazarus beschreibt, aber ich will das jetzt nicht weiter ausführen, hier in Lukas 16, wo er von Weitem den Lazarus bei Abraham sitzen sieht und von seinen Folterqualen spricht. Das ist der Gegensatz. Das ist die andere Seite. Nein, der Glaube braucht die Begegnung mit Jesus. Er wächst durch die Begegnung mit Jesus. Und hier steht es, wir begegnen Jesus in dem Wort, das uns aufgeschrieben ist. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und damit sind wir wieder an den ersten Sätzen, die uns Stefan gesagt hat, auf die Blickrichtung kommt es an, auf das Gegenüber, auf den Herrn zu blicken. Das heißt für uns, auf Jesus, Jesus begegnen. Und das soll auch der Schlusssatz sein, wo können wir Jesus begegnen? Das ist zuerst im Wort Gottes, in guter, bibeltreuer Predigt. Und wenn ich mir richtig überlege, muss noch ein drittes hinzugefügt werden, das Abendmahl. Das sind diese drei Dinge, wie ich meine, für uns, um Jesus zu begegnen. Im Wort Gottes, in der Predigt, im Abendmahl. Das ist es. Amen.